Ich fange mal mit einer Geschichte an. Die hat mich selbst überrascht. Ich habe gehört, irgendwann kam das ja auf, dass sich Erwachsene haben wieder taufen lassen. Das ging in der Geschichte verloren, dann ging es wieder los. Und dann habe ich gelesen, der Erste, der sich als Erwachsener taufen lassen, der wurde herausgefordert im Leben. Er musste leider dafür bezahlen, weil man das absolut nicht gut fand, dass er sich hat als Erwachsener taufen lassen. Ich war ganz platt. Das ist kein toller Anstieg, aber ich weiß nicht warum. Ich sage das einfach. Christus war ja in allem der Erste. Und da sind so viele Dinge, die stattfinden. Also, was wir gemacht haben heute, diese Feier, ich finde es richtig cool, eine Party. Also, wir schauen uns noch ein bisschen an, was Taufe war. Vielleicht erinnerst du dich daran, wie deine eigene Taufe stattgefunden hat. Oder du wirst dann sagen, aha, ich will auch getauft werden. Ja? Taufe hat einen Grund, hat eine Bedeutung. Aber die Taufe ist keine Ausweiskarte oder eine gemeindliche Bestätigung, dass man jetzt in den Himmel kommt. Okay? Überhaupt nicht. Also, wir starten einfach in die Bibel und da steht in Folgendes in Kolosser 2, Vers 11. Da wird über die Taufe Folgendes beschrieben. Warum die Taufe? Durch unsere Gemeinschaft, ja, mit ihm haben wir die Beschneidung unseres Herzens erfahren. Alle Schuld und Macht der Sünde ist weggenommen. Und durch das, was Christus, der Gesalbte, für uns vollbracht hat, ausgelöscht. Unsere Sünde wurde irgendwann ausgelöscht. Hat Christus gemacht. Dann geht's weiter, denn wir wurden mit ihm begraben in seinen Tod. Unsere Taufe auf den Tod bedeutet auch, dass wir mit ihm auferweckt wurden. Als wir an Gottes Auferstehungskraft glaubten, die Kraft, die ihn aus dem Reich des Todes auferweckt hat. Dieses Eintauchen ins Wasser bedeutet, früher hatte ich ein Leben mit Christus symbolisch in seinen Tod hinein, weil ich ja glaube, bekenne ich das, und tauche auf als sein Kind. Innerlich hat vorher etwas stattgefunden und das werden wir uns gleich anschauen. Das Wasser ist eine äußerliche, wie das Wasser äußerlich reinigend den ganzen Körper umschließt, so hat bei dem Glaubenden die Reinigung seines Lebens von der Sündenschuld stattgefunden. Dies bekennt er mit seinem Taufgehorsam. Vorher, vor der Taufe, hat etwas stattgefunden. Lass uns einen kleinen Schwenk machen mal in die Adventszeit. Ja? Wir sind ja in der Adventszeit, es geht los, was feiern wir da? Das ist eine frohe Botschaft, die Geschichte wird ganz häufig wiederholt. Warum? Weil das eine riesen Bedeutung für uns hat. Also, Gott ist zu den Menschen gekommen, er ist den Menschen zugewandt. Ja? Er ist auf die Erde gekommen, Jesus stieg vom Himmel herab zu uns Erdlingen, damit wir durch Jesus Christus wieder in den Himmel steigen können. Darum kam Christus ja zu uns auf die Erde. Und der Himmel feierte das und der Himmel war so begeistert von dieser Geschichte, dass die Engel sich manifestiert haben in dem Moment, wo Christus geboren wurde. Ja, dann, keine Ahnung, da wurden Engel sichtbar und das war so ein Riesenmoment. Aber was hatte eigentlich wirklich stattgefunden? Wir kehren gleich wieder zur Taufe zurück. Was ist da nochmal passiert? Lass uns das mal genauer anschauen. Also Gott kommt aus einer Dimension, die ist unendlich groß. Unfassbar für uns Menschen. Ja? Vergangenheit, Zukunft, Gegenwart, alles auf einmal. Das ist Gott. Gott ist riesig, unfassbar groß. Und er kommt in unsere kleine dreidimensionale Welt. Das war der Auftrag. Okay? Gott hat sich so klein und verletzlich gemacht in dem Moment, als er auf die Erde kam, in Christus Jesus. Jetzt kam mir so ein Gedanke. Gott steigt zu uns herunter auf die Erde, in der Person eines Babys, ja, das ist quasi die Einstiegstür aus der Ewigkeit, Göttlichkeit in unsere Dimension, in der Kleinheit eines Babys. Warum, habe ich mich gefragt. Ja, logisch, wenn Gott in seiner Majestät erschienen wäre und hätte gesagt, Leute, hört zu, das ist mein Sohn, wenn du an ihn glaubst, wirst du gerettet werden, dann kannst du mir glauben. Jeder, der Gott dann begegnet wäre, hätte Buße getan, unfreiwillig, weil Gottes Autorität so groß gewesen wäre, jeder hätte es machen müssen. Oder? Jeder. Jeder. Aber das wollte Gott nicht. Gott will nicht, dass wir ihm gezwungen dienen. Gott wollte auf keinen Fall, dass wir aus Zwang uns taufen lassen, überhaupt nicht. Und was macht er deswegen? Er nimmt Jesus als die Tür in Form eines Babys, damit wir aus freien Stücken, ohne Angst, uns dem ewigen Leben zuwenden. Und dann ist ja das Baby gewachsen, wurde groß und dann demonstriert Jesus, wer Gott, unser Papa im Himmel ist. Und dann muss niemand mehr Angst haben, oder? Jesus nachzufolgen. Aber wenn Gott in seiner Majestät gekommen wäre, ich sage dir, jeder hätte Buße getan, jeder hätte sich aus Zwang vor der Angst bekehrt und Gott will das nicht. Gott möchte Kinder, Söhne, keine Knechte, keine erzwungenen Nachfolger. Das will Gott nicht. Deswegen Christus. Christus kam, damit alle Vergebung der Sünde bekommen können, freiwillig. Und damit alle durch Jesus, durch die Tür Jesus, wieder in den Himmel gehen können. Okay, was bedeutet die Taufe? Haben wir schon kurz angesprochen. Ich bekenne aus meinen eigenen Entscheidungen heraus, Jesus Christus ist mein Herr. Er hat mir meine Sünden vergeben, darum habe ich ihm mein Leben anvertraut. Er ist mein Erlöser. Nun, auf der Taufe, auf der Welt werden viele Leute getauft, oder? Alte, Junge, von Säugling bis zum Greis. In allen Altersstufen. Auch in allen Gewässern. Im Pool, in der Badewanne, wenn es nötig ist, im Fluss, im Meer, überall. Aber es gibt noch etwas. Es gibt eine Taufe, die ist ungültig. Das möchte ich einfach erwähnen heute. Sie hat einfach keine Bedeutung. Schauen wir uns gleich an, warum. Das gibt's auch. In Apostelgeschichte finden wir eine erstaunliche Geschichte. Da kommt der Apostel Paulus. Wer kennt Apostel Paulus? Kennt ihn schon? Sehr gut. Kommt in ein Dorf gewandert, trifft auf eine gläubige Gemeinschaft von 12 Männern. Das waren nicht die 12 Jünger, 12 Männer. Und er kommt da rein, die fangen zu diskutieren, die sagen, ja, wir glauben auch an den Gott. Super, toll, sagt Paulus. Auf wen seid ihr denn getauft worden? Auf den Johannes. Oh, sagt der Apostel Paulus, auf den Johannes. Der war ja vor Christus. Okay, also weiß er schon Bescheid. Und dann sagt er, kennt ihr denn Jesus? Nein, sagen die 12 Männer, wer ist denn Jesus? Die haben so abseits gelebt, haben die alles nicht mitbekommen. Habt ihr vom Heiligen Geist gehört? Nee, was ist das denn? Auch nicht. Und dann beginnt der Apostel Paulus, diesen 12 erwachsenen Männern zu erzählen. Christus ist gekommen, ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wer an ihn glaubt, wird gerettet werden. Die Taufe des Johannes, auf die ihr getauft wurdet, und sie haben sich taufen lassen als Erwachsene. Das muss vielleicht, keine Ahnung, 2 Jahre vorher passiert sein. Sie haben sich auf ihn taufen lassen. Und Paulus sagt, das war eine gute Taufe, aber sie symbolisierte nur deine innere Entscheidung, das Bewusstsein, ich bin ein Sünder. Ja? Es ging nur um dieses, es war ein anderes Ding. Und Paulus sagt, du musst in Christus getauft werden. Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Was machen die Männer? Er erklärt ihnen das ganz gut. Sie lassen sich nochmal taufen. Also gibt es auch eine Taufe, die ist ungültig, ist bedeutungslos. Hat keine Wirkung, keinen Bezug zur Ewigkeit. Ganz erstaunliche Geschichte. Also, das Evangelium ist total klar und darüber bin ich so begeistert. Es ist einfach und es ist total klar. Gott ist ein liebender Gott und Gott ist ein gerechter Gott. Und dafür bin ich ihm sehr dankbar. Wirklich. Er ist liebevoll, aber gerecht. Also, und von Gott werden alle Menschen gleich behandelt, wirklich alle, ohne Ausnahme. Jeder Mensch darf eine Entscheidung aus eigenem Antrieb treffen, wo er sein Leben in der Ewigkeit verbringen wird. Nun, vor kurzem ist unsere Schwiegermama nach Hause gegangen, sie ist ja bei uns zu Hause verstorben. Und dann macht man sich natürlich Gedanken, was kommt danach, wenn der Mensch dahin geht. Das sind ganz interessante Momente, das live zu beobachten. Ein Leben nach dem Tod ist real. Und wo wir dieses Leben verbringen werden, ist auch total klar. Es gibt ein Leben danach. Wo wirst du das verbringen? Darauf gibt es eine Antwort. Und darum diese frohe Botschaft von Gott, vom Retter, von Jesus, von Weihnachten, Christus, ja, der Messias. Also, wer Christus bewusst ignoriert oder ablehnt, wählt, und hier kommt wieder diese Freiwilligkeit, die Eigenständigkeit, wählt eigenständig was? Ein ewiges Leben, nicht im Himmel, weil Jesus der Weg in den Himmel ist. Und Jesus benennt den Ort Hölle. Wir alle leben ewig, wenn nicht im Himmel, dann am anderen Ort Hölle. Freiwillig. Gott hat niemanden gezwungen, Gott kann keinen zwingen, in den Himmel zu gehen. Deswegen hat er Jesus geschickt. Jesus ist ungefährlich von der Seite. Zwingt niemanden. Also, wer glaubt und sich auch auf Christus bezieht, wird in den Himmel aufgenommen werden, ja? Und ewiges Leben haben. Ewige Beziehung mit Gott, unserem Vater im Himmel, wird schon jetzt, während wir leben, Wirklichkeit. Sie beginnt schon jetzt und hier. Und hierzu ist jeder eingeladen, Gottes Liebe und Vergebung zu empfangen. Und genauso kann sie auch jeder ablehnen. Aber wir können sie nicht ignorieren. Wir können nicht eines Tages sagen, wir hier im Westen, ich habe nichts gewusst. Tut mir leid, Gott. Keine Ahnung, wovon du redest. Unmöglich. Unsere Kultur, unsere Gebäude, unsere Kirche, all das bezeugt Christus. Ja? Und eines Tages werden wir auch vor dem Moment stehen müssen. Und aufgrund unserer Entscheidung auch die Konsequenz haben, wo wir sein werden. Und hier ist Gott sozusagen machtlos. Und er schaut tatsächlich entsetzt zu. Er kann nicht anders. Er sieht die Entscheidung der Menschen. Er sieht, wie du und ich entschieden haben oder entscheiden werden. Und er ist machtlos diesbezüglich. Wenn Menschen Christus ablehnen und lieber auf ewig von Gott getrennt sein wollen, er kann das nicht ändern. Ja? Denn die Bedeutung, das bedeutet nichts anderes wie die Ewigkeit, am traurigsten, am einsamsten Ort verbringen zu müssen. Nicht im Himmel, sondern am finsteren Ort. Das ist einfach eine Tatsache. Deswegen freue ich mich immer wieder, wenn ich dann sehe, Menschen bekennen ihren Glauben, was stattgefunden hat, innen drin sagen, ich gehöre zu Jesus. Mann, ich bin so dankbar dafür. Also, was geschieht denn jetzt vor der Taufe, bevor man überhaupt zur Taufe geht? Ich habe mich auch taufen lassen, aber vorher fand etwas statt. Was passiert vorher? In Römer Kapitel 1, Vers 16 können wir lesen. Genau, ihr könnt eure neuen Bibeln schon ausprobieren, finde ich cool. Da steht, denn ich bekenne mich offen und ohne Scham zu dieser Botschaft. Sie ist ja Gottes Kraft und rettet jeden, der ihr glaubt. Wahnsinn, oder? Jeden, der glaubt, wird gerettet werden. Also, vielleicht noch ein anderes Wort. Jesus hat ja gesagt, geht hin und werdet meine Zeugen zu seinen Jüngern. Erinnert ihr euch? Vielleicht kennt ihr das Wort. Geht hin und werdet meine Zeugen. Ihr werdet mich bezeugen überall. Macht es. Erzählt von mir. Dann habe ich das nachgelesen, ein bisschen genauer gelesen und dann habe ich dann noch etwas anderes entdeckt, was dieses Wort Zeuge eigentlich bedeutet. Wir glauben manchmal, oh, jetzt bin ich Christ, Kind Gottes, alles klar, Halleluja, super, alles ist easy peasy oder so, keine Ahnung. Wir bleiben ja in diesem Leben und sind immer noch diesen Herausforderungen des Lebens ausgeliefert. Und dieses Wort Zeuge beinhaltet genauso auf der anderen Seite mit Märtyrer. Das war im Sprachgebrauch damals völlig klar, als Jesus seinen Jüngern das gesagt hat. Die ganzen 12 Apostel können wir lesen. Manche sagen dann, ja, ich freue mich für den Herrn auch leiden zu dürfen, weil viele Menschen mögen es nicht, wenn man einem liebenden Gott dient, ihm folgt, frei ist vom Zwang der Sünde, unbeschwert leben kann, voller Leidenschaft und Freude ausgefüllt ist. Vielen gefällt es nicht. Und aufgrund dessen sagt Jesus wissend, hey, ihr werdet mich bezeugen, ja auch, klar. Aber manche von euch dürfen auch für mich leiden, um mich damit zu ehren, während wir Christus bezeugen. Das läuft einher. Aber es ist total lohnenswert. Also, vor dem Glauben an Jesus und die Versöhnung an Gott gibt es noch ein Grundthema, ja? Es gibt tatsächlich ein Thema, das kann man nicht umschiffen, bevor ich irgendwann mich dann taufen lasse, nachdem ich geglaubt habe. Und das ist unabhängig von jedem Stand eines Menschen. Egal, ob wir hochwohlgeboren sind, egal, ob wir aus einer Arbeiterklasse kommen oder, keine Ahnung, ob wir ein Verbrecher, Räuber, Mörder sind oder ob wir ein guter Mensch sind. Ich glaube, hier im Saal sind alles nur gute Menschen. Ob du Jesus kennst oder nicht, wir sind alles gute Menschen, oder? Ja, sind wir. Eigentlich schon. Generell schon. Es gibt tolle Menschen, die Jesus auch nicht kennen. Trotzdem denkst du, wow, was für eine tolle Person. Aber da gibt es etwas. Und das muss man vorher klar haben, bevor man überhaupt weiß, wieso ich Christus brauche. Ja? In Römer 3, 23 lesen wir dann weiter. Denn alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Alle. Alle Menschen. Auch die guten Menschen. Und hier sind viele gute Menschen. Ich war früher auch gut, bevor ich Christus angenommen habe. Ja, nicht immer. Trotzdem war ich, glaube ich, auch ein guter Mensch, so wie viele, so wie unsere Freunde. Trotzdem sagt die Bibel klar, alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Was heißt denn das schon wieder? Die Herrlichkeit Gottes. Schauen wir uns gleich an. Was heißt eigentlich Sünde? Ich muss nicht jeden Stein umdrehen, sondern Sünde heißt wieder im Urtext ganz klar, als Jesus gesagt hat oder als das aufgeschrieben wurde, ihr seid alle Sünder, alle haben gesündigt. Sünde bedeutet im Griechischen Zielverfehlung. Sünde bedeutet nicht, ich mache dich fertig, sondern Sünde sagt nur aus, hey, alle Menschen haben ihr Ziel verfehlt. Und so werden wir geboren mit dieser Zielverfehlung, Generation für Generation. Wir und alle werden geboren ohne Herrlichkeit Gottes. Wir kommen gleich dazu, warum das so wichtig ist, die Herrlichkeit Gottes zu haben. Ja? Zielverfehlung. Am Ziel vorbei. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Okay. Von Geburt an sind wir alle, auch gute Menschen, Sünder. Das ist eine Tatsache. Und egal, wie groß oder klein wir sind oder ob sichtbar oder unsichtbar die Sünden sind, sie sind da. Das ist eine Zielverfehlung. Und das ist wie eine Mauer zur Ewigkeit. Das ist eine Tatsache. Und dafür ist Christus gekommen, damit sie weggeräumt wird, ausgeräumt wird durch Jesus Christus. Und in Hebräer Kapitel 2, 9 bis 13, ich glaube, die meisten von uns wissen, worum es geht, oder Christus? Und trotzdem, hier wird es total gut beschrieben, wozu Jesus gekommen ist, wie sehr Gott die Menschen liebt und warum er nicht selbst gekommen ist, weil wir sonst voller Schreck alle Buße getan hätten, so gezwungenermaßen eigentlich. Und da steht, aber wir sehen, dass Gott seinen Sohn Jesus, der für eine kurze Zeit niedriger war als die Engel, mit Ruhm und Ehre gekrönt hat. Dies war der Lohn für sein Sterben am Kreuz. Also Gott hat Jesus total erhöht. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass Jesus für alle den Tod erlitten hat. Gott, für den alles geschaffen wurde und durch den alles ist, wollte nämlich viele Menschen als seine Kinder annehmen und sie in sein herrliches Reich führen. Jesus sollte ihnen den Weg dorthin bahnen. Doch dazu war es notwendig, dass er selbst durch das Leiden am Kreuz zur Vollendung gelangt. So entsprach es dem Willen des Vaters. Jetzt haben alle den einen Vater, sowohl Jesus und auch wir Menschen. Wir sind durch Jesus Brüder und Schwestern von Jesus geworden und haben auch einen Vater im Himmel. Es muss stattfinden, dass unsere Schuld, die Zielverfehlung durch das Blut Jesu weggewaschen wird. Könnt ihr mir folgen? Wie funktioniert das praktisch? Ich habe mich früher mal gefragt, wie soll das gehen? Wie soll das gehen? Ich würde das versuchen, das in einer Geschichte zu erklären. Sünde, Buße, ich werde von neuem was ist das, Jesus? Also stell dir Folgendes vor, wie werde ich eigentlich gerettet? Es funktioniert nur durch den Weg des Glaubens. Irgendwann weiß ich und jeder von uns weiß, wir haben Dinge getan, die können wir nicht auslöschen, die sind da. Gott ist ein heiliger Gott. Ja? Gott ist Licht, Gott ist herrlich, Gott ist heilig. Und jeder Mensch, der ihm persönlich begegnen würde und wäre behaftet mit Unheiligkeit, ihm wird es nicht gut gehen. Er würde verbrennen, verglühen, keine Ahnung, weil Unheiligkeit an ihm haftet. Und Gott will niemandem schaden, aber die Unheiligkeit in mir, das ist das Problem. Und Christus räumt sie aus dem Weg. Und jetzt stell dir vor, eines Tages, einen schönen Sonntagnachmittag, die Sonne scheint, ist so herrlich, du gehst, dein Weg da so lang, du schlenderst über eine breite Hauptstraße, du überquerst die Hauptstraße, in Gedanken versunken, und während du so mitten auf dem Weg bist, kriegst du von hinten den Rücken so einen Schubs, bam, dich schubst einer, und du landest am Straßenrand, ja, quasi, du fliegst so den Rest. Und der erste Moment, den du hast, boah, was soll das? Wer reißt dich da aus den Träumen? Du drehst dich um und dann siehst du folgendes Szenario. Hinter dir rauscht ein LKW vorbei. Und diese Person, die dich geschubst hat, liegt am Boden und ist überrollt, blutig, zerschlagen. Du realisierst, du bist am Leben. Boah, was passiert mit dir? Du begreifst, was stattgefunden hat. Der LKW, lass mich das versuchen so aufzulösen, der LKW, das ist diese Heiligkeit, der Zorn Gottes gegen die Sünde. Verstehen wir? Und wir werden eines Tages alle verantworten müssen. Wir können machen, was wir wollen. Der Tag wird kommen und wir treffen eine Entscheidung, aktiv oder passiv, sie wird stattfinden. Und Christus ist dieser Mensch, der dich quasi aus dem Weg vom Zorn Gottes schiebt, schubst, schützt. Ja? Und während wir hier leben, haben wir die Chance, diese Entscheidung anzunehmen und zu glauben, Jesus, danke, dein Blut. Und als Christus am Kreuz hing, fand genau das statt, damals, ein für alle Mal, für alle, ist Christus am Kreuz gestorben. Der Zorn Gottes traf Jesus am Kreuz. Und Jesus betete ja im Garten Gethsemane und sagte, Gott, wenn möglich, lass es an mir vorbeigehen. Hey, alle Schuld, deine und meine Schuld am Kreuz bei Christus. Und es hat Christus umgehauen und er musste dafür sterben und leiden. Und jetzt, wir haben die Wahl. Möchte ich mit Gott in Versöhnung leben? Will ich in Vergebung leben? Möchte ich in den Himmel gehen? Unsere Entscheidung. Und stell dir vor, Gott wäre da, in seiner Herrlichkeit, in seiner Majestät gekommen und hätte, und Jesus an seiner Seite quasi, als sein Sohn, hier, das ist mein Sohn, ha? Habt ihr gesehen. Ich sag dir, du hättest Buße getan, weil Gott ein allmächtiger Gott ist, hat er aber nicht. Er schickt seinen Sohn, damit wir das in Freiwilligkeit tun. Ja, aus Liebe, aus Verständnis. Und sagen, ich will Jesus folgen. Ich will einen Vater im Himmel haben. Und der ist so liebevoll. Und in dem Leben Jesu können wir sehen, wie unser Vater im Himmel ist. Ja? Wir haben eine freie Wahlmöglichkeit. In Römer Kapitel 10, Vers 8 bis 10 steht Folgendes. Und das ist so einfach. Gottes Wort ist dir ganz nahe. Es ist in deinem Mund und in deinem Herzen. Das ist nämlich das Wort vom Glauben, das wir verkünden. Denn wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus ist Herr, und wenn du von ganzem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Wer also von Herzen glaubt, wird von Gott angenommen. Und wer seinen Glauben auch bekennt, der findet Rettung. Easy, oder? Also lass dich fragen, warum nicht? Warum nehme ich Jesus nicht an? So einfach. Und aufgrund unseres Glaubens findet eben der Ausdruck der Taufe statt, aus Gehorsam. Jesus hat sich auch taufen lassen. Ganz erstaunlich. Obwohl er Gottes Sohn war, hat er sich bekannt zu Gott, seinem Vater. Und dann begann sein Weg und er hat den Vater uns offenbart, wie liebevoll der Vater ist. Und so will ich dich heute echt fragen, ach, lass uns aufstehen, wisst ihr das, ich bin schon zu Ende. Wir haben heute schon so viel gesehen und gehört. Lass uns aufstehen. Ja, Band kann auf. Ich würde gerne mit einem Lied abschließen. Yes, kommt nach vorne. Ja. Ich will dich heute echt fragen, wenn du mit Jesus noch nicht auf dem Weg bist, Gibt es einen Grund, ihn nicht anzunehmen als den persönlichen Erretter? Welches Argument spricht eigentlich dagegen? Keins. Aber das musst du mit dir selber ausmachen. Und so möchte ich dich einfach einladen, wenn du jetzt sagst, ich probiere es. Selbst wenn du einen Gedanken hast, okay, ich probiere es, ich bin mir nicht sicher. Ich probiere es, kannst du machen. Ich probiere es und glaub mir, Gott begegnet dir in seiner Liebe. Und so lade ich dich einfach ein, deine Augen zu schließen und in deinem Herzen das für dich klar zu machen, wenn du willst. Aber nur wenn du willst. Wenn du wirklich im Himmel sein willst in der Ewigkeit. Ich habe meine Mama sterben sehen. Sie ging friedlich nach Hause, total entspannt. Sie wusste, wohin sie geht. Mein Schwiegervater sagte, oh, es ist Zeit, wie lange muss ich noch warten? Er ist auch älter geworden. Und so kann ich dich einladen. Wir wissen nie, wann es soweit ist, oder? Ich kann vielleicht mit 60 schon mein Leben beenden müssen, sollen. 70, keiner weiß es. Also, lass uns die Augen schließen und nimm dir einen Moment Zeit. Schau in dich hinein. Ist Jesus dein Herr? Wenn nicht, kannst du ihn jetzt einladen. Du kannst ihm ganz einfach sagen, Jesus, vergib mir, dass ich bis jetzt meine eigene Zielausrichtung hatte. Vergib mir, dass ich jetzt mein Leben selbst bestimmt habe. Und ich lade dich jetzt ein, komm in mein Leben und sei mein Herr. Ab heute will ich dir dienen. Ab heute gehöre ich dir. Und wenn du das gemacht hast, dann kann ich dir jetzt versichern, du bist von neuem geboren. Dein Geist ist von neuem geboren. Du hast ewiges Leben empfangen. Ich würde dich gerne noch zu etwas einladen. Wenn du das gemacht hast, komm nachher auf mich zu. Oder komm auf Robert zu. Robert, magst du deine Hand heben? Genau. Oder auf Martin, magst du mal deine Hand heben? Martin hat getauft. Oder Gabriele. Wir würden gerne mit dir reden und dich einladen oder sagen, was weiter? Was sind die nächsten Schritte im Glauben? Wir würden dich gerne an die Hand nehmen, wenn du magst. Fühl dich frei. Papa, ich danke dir für jeden, den du jetzt siehst. Ach, du liebst jeden, Gott, du liebst jeden, jung oder alt, danke Papa. Und du hast jede Entscheidung gesehen, jede dafür oder dagegen oder neutral. Und das lässt du auch so stehen auf der einen Seite. Und gleichzeitig liebst du uns so sehr, dass du deinen Sohn geschickt hast. Danke, Jesus. Danke, Herr. So spreche ich jetzt Mut aus zu denen, die sagen, ich mache ganze Sache. Ich will dir folgen, Jesus, ich will es mit dir versuchen, ich will dir vertrauen. Und ich weiß, du stellst dich zu ihnen. Du wirst sie berühren, du wirst sie leiten und sie werden sehen, dass du mit ihnen bist. Danke dafür, Jesus. Amen.